Ohrfriends.
Hey, willkommen bei Ohrfriends, dem Podcast, wo wir Comics besprechen, die mehr oder weniger lange bei uns im Regal standen.
Genau, oder immer noch stehen. Uns gegenseitig im Regal. In meinem Regal stand das gar nicht, habe ich geborgt gekriegt von Kuba.
Genau, von mir.
Aber das Regal würde auch durchhängen bei diesem. Ist mal wieder ein Klopper.
Ist es schwerer als Jens Haders Alpha? Ist das bisher schwerste?
Ja, aber das ist ja schon in meinem Regal. Verstehst du?
Stimmt. Das beschwert unsere beiden Regale, dieses nur meins. Es ist ein Coffee Table Book, glaube ich. Ne?
Voll. Also eigentlich beschwert das nur Coffee Table. Das, aber da kommen wir, glaube ich, später zu zur Einordnung.
Ja, zur Einordnung. Ja. In das Gesamtwerk von Julia Wiles und in die Geschichte des Comics.
Genau,
wir besprechen Tenements, Towers and Trash. Erschienen 2017, Fragezeichen. Ungefähr stimmt das.
Zu dem Schluss bin ich auch gekommen.
Genau, ich habe mir die ganze Geschichte von Julia Wiles aufgeschrieben, aber dieses Jahr natürlich weggelassen. Tenements, Towers and Trash bedeutet Mietskasernen, wenn man so... Mhm. Es ganz genau nachschaut. Towers in dem Fall Türme, aber es bezieht sich mehr so auf die großen Wolkenkratzer und Trash, der Müll. Es geht um New York.
An Unconventional Illustrated History of New York City. Und das trifft es echt sehr gut.
Genau.
Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Fortsetzung, finde ich, zu unserer letzten Folge, dass wir einfach mit diesen City Walks gerade weitermachen können.
Ja, richtig. Es hat sehr wenig Kartografisches, ne?
Ja.
Aber dafür sehr viel, ich latsch durch die Stadt und mache meilenweite Spaziergänge, guck mir da an, was das ist, überlege, was da vielleicht war und zeichne das dann.
Genau. Ja, und sie mischt ihre verschiedenen, also sie ist Cartoonistin und hat aber irgendwann, als sie gemerkt hat, dass sie ein bisschen mehr trinkt, vor allen Dingen so alleine, was ihr negativ aufgefallen ist, ist sie dann so zum Citywalken gekommen und hat fotografiert und gemerkt, dass sie auch so so haunted
places
faszinieren. Und jetzt ist dieses Buch sozusagen eine Mischung aus all ihren
Interessen
und wirklich ein dickes Buch mit Fassaden und Brandwänden und eben diesem schönen Kontrast, dieses Gebäude 1920 und dieses Gebäude 2016.
Genau.
Und dann so zu, ich fand so meistens war das eigentlich so, dass es von Sichtmauerwerk auf, wie ist das dann, wenn es so zugekleistert, zugespachtelt ist, so.
Fassade?
Naja, also es ist halt gerade ist, nicht mit Mauerwerk.
Ja. Na, Putz.
Hier. Putz! Das Wort war mir entfleucht, genau, verputzt. Mhm. Und das, so dieses Suchbild, auch immer zu sehen, okay, die Geschosshöhe ist gleich, die Fensteranzahl ist gleich, aber eigentlich so drumherum, so Maximum rausgeholt, wie man irgendwie
Das
Erscheinung
ist,
eines Gebäudes verändern kann.
Ich würde sagen, das ist der Kern dieses Buchs, ne? Diese Gegenüberstellung früher und jetzt.
Ja.
Und so mehr oder weniger, eigentlich nicht die prominenten Häuserecken von New York, sondern auch so die Dazwischens.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann haben wir links
die Dazwischens.
1920 und rechts 2016. Und es ist, also es ist irgendwie abgepaust, mehr oder weniger, ne? Weil es ist schon eigentlich wie ein architekturfotografisches Bild.
Also ich finde zwischen diesen, ich nenne es jetzt mal Vorher-Nachher-Bildern, finde ich das Schöne, dass es nicht genau die gleiche Perspektive ist und einfach nur, es ist jetzt zu streichen, sich irgendwelche Fassaden-Items geändert haben, sondern das ist meistens auch ein bisschen andere Perspektive, aber trotzdem sieht man immer da, die Eingangsbreite ist natürlich immer noch gleich.
Ja.
Und wenn es eine Fassaden, eine Schaufensterfront hat und so, dass es noch gleich ist, aber meistens auch so die Gliederung da drin sich ein bisschen getan hat. Das fand ich irgendwie.
Mir kam die Perspektive sehr gleich vor,
aber
dadurch, dass sich so der Putz geändert hat und manchmal die Fenster kleiner, größer geworden sind und natürlich die ganze Werbung und der ganze Kram anders geworden ist, ist das so eine Synthese aus historischen Fotografien, die als Vorlage dienten und ihren jetzigen Fotografien. Und dann aber auch, glaube ich, so hingedrückt, damit es wie Architekturfotografie aussieht, nämlich die stürzenden Linien sind alle schön, nicht stürzend. Dass die Häuser gehen alle sauber nach oben.
Ja, ja genau, ohne Fluchtpunkte. Ja.
Ohne Fluchtpunkte, genau. Teilweise so wenig Fluchtpunkte, dass es flach aussieht.
Ja, aber ich finde den Look extrem schön.
Genau. Und das andere Signifikante an dem Look ist, dass sie eigentlich so aus einer räudigen Webcomic, Tagebuch, möglichst schnell schwarze kleine Striche und krude Witze-Ecke kommt, ne? Und diese Zeichenweise dann auf so Architekturgeschichte übertragen zu haben, ist ein sehr angenehmer Kontrast.
Ja, ja, zwischendurch gibt es auch kleine Zwischensequenzen von ihr mit Freundinnen oder so im Gespräche oder auch Gespräche, wie sie wahrscheinlich, weil sie das natürlich mit so einem leicht sarkastisch-zynischen Blick manche Entwicklungen in der Stadt kommentiert.
Ja.
Also zum Beispiel wie heißt es, Microhousing. Also da, wie kriegen, wenn eben die Real Estate-Leute sich zusammenstellen, okay, wir haben jetzt hier eine richtig kleine, furzkleine Bruchbude. Ja. Wir müssen die einfach nur richtig framen und dann reißen uns die Leute das aus den Händen. Und genauso, und diese Dialoge, die gibt es dann auch mit als klassisches Comic. Die anderen Sachen sind wirklich eigentlich nur eine Seite, ein Gebäude, damals heute.
Bilderbuch könnte man sagen, oder eine Illustration.
Und dadurch ist es, finde ich, auch, was ich daran sehr schön finde, dass es eigentlich nicht chronologisch ist. Es springt super in der Zeit, sondern eigentlich eher so, wie sie durch die Stadt läuft und dann war halt an der Stelle irgendwas, was sie dann auch wieder, so ein assoziatives Ding, sie zu einer Story bringt, die sie darüber erzählen will. Und ich habe gemerkt, dass ich habe das in viel zu kurzer Zeit lesen müssen, weil ich das irgendwie, ich dachte, ich krieg's schneller.
320 ziemlich dichte Seiten.
Ja, und mit sehr viel Text.
Obwohl es viele Seiten sind, halt
ohne
eben
Text,
auch
aber,
nur
aber die anderen haben dafür halt mit richtig viel Text. Und da habe ich gemerkt, das ist, glaube ich, ein Buch wert. Deswegen Coffee Table finde ich da super. Das kann man immer da liegen haben und denken, ah, jetzt lese ich mal so einen kleinen Abschnitt über Apotheken in New York City.
Genau.
Und jetzt lese ich mal die Seite über welche Bars es, oder Hidden Bars es gibt und so. Richtig. Und ich habe gemerkt, dass so dieses ganz kompakte Zusammenlesen,
es macht nicht so Sinn.
Nee, es ergibt nicht Sinn, nee.
Aber ich habe festgestellt, deshalb passt das gut in unser aus dem Regalhol-Thema.
Ja.
Ich komme mit Coffee Table Books nicht klar. Die liegen da einfach und liegen da.
Ja.
Ich schlage die niemals auf. Ja. Und deshalb war es eigentlich gut. Ich hatte das damals, glaube ich, zu 80% fertig gelesen und dann einfach, weiß ich nicht, vergessen weiterzulesen. Mhm. Und jetzt in einem Schwung durchzulesen, war schon, ich kann es vorwegnehmen, ein bisschen eine Hausaufgabe. Und es macht kein, also es ist nicht dafür gemacht, so, ne? Aber es hat, ich fand es trotzdem interessant,
total,
auch zu gucken und dann vielleicht so ein bisschen zu gucken, ah, wie ist denn das aufgebaut, ne? Und dann wahrzunehmen, ach ja, das ist, folgt vielleicht, glaube ich, ihrem Spaziergang, ne, über Brooklyn, Manhattan und zurück nach Queens und
das ist
so
natürlich
einmal
toll,
drumherum.
Wenn man da schon mal war und wirklich manche Ecken dann kennt oder eben weiß, welche, wenn die von Dumbo spricht, hat man das so ein bisschen vor Augen.
Ja.
Das ist natürlich nochmal schön und nimmt einen so ein bisschen gedanklich wieder mit. Ich muss leider sagen, dass mir die Figuren-Illus gar nicht gefallen. Den Style mag ich überhaupt nicht.
Wir müssen nochmal aufteilen. Es gibt nämlich nicht nur die Comics, wo sie sich autobiografisch, ne, da reinpflanzt und über Yuppies sich lustig macht, sondern es gibt auch noch Illus. Also eingeschoben sind dann noch so Artikel im Prinzip
die
über
alle klasse.
Berühmte oder berüchtigte Frauen von New York.
Ja.
Eine Serienkillerin, eine
Journalistin,
Abtreibungsanbieterin, vielleicht könnte man das so beschreiben. Ne? Und die sind jetzt nicht in so reduziertem Cartoon-Style gemacht, sondern versucht dann schon die irgendwie fotorealistisch zu, haben die dir nicht gefallen oder gefallen dir Julia Words das komische
Julia
Augen nicht?
Look nicht, obwohl ich ihre was ist immer deine Lieblingskategorie? Manic Dream Girl, Pixie Dream Girl Frisur, die ist natürlich ganz knuffig, aber ansonsten finde ich die Figuren, also ich mochte die historischen Schmankerl mochte ich alle sehr gerne, vor allen Dingen, weil da war es, die waren auch sehr textlastig, aber da wusste ich immer, das lohnt sich irgendwie, weil das sehr schöne Exkursionen sind und da fand ich auch schön zu merken, dass diese Geschichten, kann ich mir gut erklären, dass sie in dieser Tour durch die Haunted Houses, dass da eben, dass sie da auch in einer psychiatrischen Einrichtung war, was natürlich immer super gruselig ist, so verlassene Krankenhäuser und Psychiatrien und so, das hat immer nochmal so einen besonderen gruseligen Faktor, dass das bestimmt so ein bisschen aufbereitet war, dass da irgendwelche Tafeln standen und dann welche berühmten Insassinnen und Insassen da irgendwie porträtiert waren und sie dadurch dachte, ey, was ist das für eine geile Geschichte und das da mit reingekommen ist. Ja. Also, dass sie durch diese Citywalks, durch die Orte diese Geschichten auch erfahren hat und natürlich auch, das finde ich auch einen süßen, als sie sich Apotheken angeschaut hat in der Stadt, wo ja zum Glück auch viele noch so sind wie Apotheken, diesen Charme haben mit den riesengroßen tausende kleine Holzschubladen und Wagen und diese tollen braunen Glasampullen und so. Und dass sie da irgendwie anfing, Fotos zu machen und dann gucken die so ein bisschen und dann sagt sie, I draw the New Yorker. Und dann und dann ist sie zum Geschäftsführer gegangen und sie, da ist eine vom New York. Mhm. Und dann hat sie dann eben eine Special-Führung, was sie gar nicht wollte. Und dann meinte sie, I played this card from this time on. Like, so, dass sie ab dem immer geflext hat, ist für New Yorker. Und dann auf einmal sich so Türen öffneten.
Genau, das
und
Buch sie, ist entstanden aus einer Serie für den New Yorker, die fancy illustrierte Zeitschrift, da, wo ich glaube ich schon mal gestanden habe, ein Abo gehabt zu haben. Und sie hat immer noch eine Kolumne, glaube ich, einmal im Monat, aber da geht es wieder mehr um Autobiografisches. Aber eine Zeit lang hat sie eben so kleine Exkurse in die Geschichte von New York gegeben. Ne?
Aber ich fand's so schön, dass sie ihr das wahrscheinlich eher rausgerutscht ist, um zu entschuldigen, dass sie da Fotos gemacht hat und sie gemerkt hat, scheiße, das öffnet mir ja richtig Türen.
Das ist der, vielleicht, das ist dann die vierte Art von Geschichten, die wir in diesem Buch haben, nämlich so illustrierte Geschichten von bestimmten Themen. Also, du meintest, Apotheken haben eine Geschichte in New York und dann haben wir die Geschichte von Pinball Flipper. Mhm. Na, das ist eine komische, prohibitionsartige Sache erlebt hat, dass es einmal verboten war aus Angst vor Gambling und so weiter. Ne? Und Prohibition eben geheime Bareingänge, das fand ich ziemlich gut. Die jetzt immer noch auf geheim tun.
Stehen zwar TripAdvisor, aber richtig secret.
Richtig secret, genau. Und vielleicht gebe ich jetzt mal einen Abriss über die Geschichte von Julia Roberts, die ich schon ziemlich, also quasi seit ihrem Anfang verfolge.
Ja, yeah. Also und Kuba hat hier einen Stapel mit.
Genau, ich habe fast das Julia Roberts Gesamtwerk. Genau, so das Neueste fehlt mir noch. Die sind gerade ein bisschen schwierig zu importieren. Naja, mehr oder weniger schwierig zu importieren. Sie verkauft sie auch selber, aber da muss man halt ein bisschen mitgucken. Überweisung und Porto und dann gibt es aber eine Unterschrift rein und so. Und dann überlege ich manchmal so, tue ich mir das an? Julia Roberts hat angefangen als Web-Comic-Zeichnerin, die ich auch damals gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe das mal versucht zu rekonstruieren, wann ich angefangen habe, Webcomics zu lesen. Als die irgendwie groß waren. Mhm. Und als da viele einmal pro Woche oder ein paar Mal pro Woche rausgekommen sind. Und damals hieß ihre Website Fart Party, was ihrem Humor entspricht. Mhm. Ne? Fart Party hieß auch dann die erste Sammlung von Geschichten. Ich reichte dir mal. So schwer das Ding. Ja, die ist 2006 erschienen und die vereint einfach so Comic-Strips. Es sind so kleine Beobachtungen aus dem Leben und so. Und den Humor mag man oder mag ihn nicht. Ich mochte ihn damals sehr gerne. Und an die Zeichnungen habe ich mich einfach schon so gewöhnt. Das ist halt so, das ist halt Julia, ne? Mit der bin ich dann quasi auch erwachsen geworden, auf eine Weise. Und deshalb störe ich mich jetzt auch an ihren Zeichnungen in dem Buch nicht, ne? Dann genau, das war 2006, dann ist nochmal eine Anthologie erschienen, also sie ist super fleißig, ich bin immer sehr neidisch, wie fleißig Leute so viel zeichnen können und so viel, also vor mir liegen glaube ich 1.500 Buchseiten, was nicht schlecht ist für so jemand in unserem Alter und alles Indie so, ne? Und dann 2010 hat sie Drinking at the Movies gezeichnet. Da es ist immer noch so Slice of Life, aber mit längeren Geschichten, also nicht mehr so 3 Zeichnungen Strips. Und das wird dann, da geht es auch dann tiefer in die Themen des Lebens. Vor allem begleitet das ihren Umzug von San Francisco, wo sie herkommt, nach New York. Und 2012 erschien dann Infinite Wait bei Koyama Press, das es leider nicht mehr gibt. Da geht es um ihre Lupus-Erkrankung. Dieses Dr. House-Ding. Mhm. Und also da werden die Themen dann nochmal ernster und nochmal erwachsener. Und danach ist dann eben dieses Buch erschienen, was wir gerade besprechen. 2023 kam Impossible People raus. Da ging es um ihren Alkoholismus und ihre Rehab und Relapse und diesen Kreislauf. Es ging schon früher um, das eine Buch hieß Drinking at the Movies, Foreboding. Mhm. Und ihr Bruder hatte auch Drogenprobleme. Also so, sie macht sehr viel Autobiografisches. Und das aktuellste Buch, was ich noch nicht habe, Bury Me Already, da geht es um Schwangerschaft und Elternschaft. Mhm. Weil sie mit ihrem Highschool- oder College-Boyfriend, den wir aus dem allerersten Buch schon kennen, dann doch zusammenkommen. Also in den Büchern haben wir die Trennung von ihm beobachtet und dann halt jetzt wieder sie mit ihm ein Kind.
Ha!
Julia. Ich durfte sie auch mal einladen zu einem Artist-Talk, als ich Dozent war. Mhm. War ich ganz stolz drauf und aber auch peinlich berührt, weil so wenig Leute erschienen sind. Das war an der Fotoschule und ich fand sehr interessant, wie in diesem Buch welche Rolle die Fotografie spielt und auch welche Rolle die, da habe ich nachher noch eine Frage an dich. Ich mache mir mal eine mentale Notiz und ich wollte dir noch was zeigen, was ich von ihr habe, nämlich eine Originalzeichnung, die auch in diesem Buch drin ist.
Nein.
Das war die...
Extrem geil gerahmt.
Danke, das ist in einem Rahmen für zum Fotos belichten. Die kommt unter eine Vergrößerung. Genau, das war die günstigste Originalzeichnung, die es damals gab und die ich dann bestellt habe. Ich konnte mir nicht mehr leisten einfach.
Aber es ist alles da, was die Essenz dieses Buches ist.
Na, ich fand auch eigentlich, ich war sehr zufrieden. Also es ist eine kleine Zeichnung vom Community Bookstore aus einem Kapitelchen, wo sie so einen Überblick über die Independent-Buchläden von
New York. Ich war sehr erstaunt, wie unfassbar viele Indie-Bookstores es in New York City gibt. das ist ihre kleine Lieblingsauswahl.
Okay. Für eine Stadt mit 10 Millionen Menschen?
Ja, ist aber trotzdem, in der Kategorie Indie, also es ist ja nicht, da ist ja nicht Barnes & Noble dabei, sondern das sind halt nur...
Ja, aber das könnte, ich glaube, du mach das doch mal hier in Berlin.
Ja.
Ich glaube, da findest du genug auch Independence, oder? Noch.
Noch.
Noch ist ein gutes Stichwort, weil das Buch ist über mehrere Jahre entstanden und manchmal...
Schreibt sie auch schon, das gibt es jetzt schon nicht mehr.
Das gibt es jetzt schon nicht mehr, genau. Sie hat das Buch dann fertig gezeichnet in Kalifornien. Sie ist aus New York wieder weggezogen. Sie wurde aus ihrer Wohnung, wie sagt man, evicted? Was ist die deutsche Übersetzung?
Eigenmittel?
Nee, eben nicht. Die Wohnung, also wahrscheinlich schon auf eine Weise, die Wohnung war illegal, die durfte man gar nicht vermieten. Deshalb war sie so günstig und das beschreibt sie eben auch in diesem Buch auch ein bisschen, ne? Und baut das aus eben in einen größeren, auch politischen Zusammenhang mit, wie ist eigentlich die Wohnsituation in New York, beziehungsweise wie war sie 2016, so, ne? Das ist bestimmt viel besser geworden.
Glaube ich auch.
Vielleicht jetzt mit Mom Dani. Hey, mit den 5 Supermärkten.
Jetzt wird es richtig günstig.
Und das ist, glaube ich, auch so die Ecke, die politischste Ecke von diesem Buch, ne?
Ja.
So, wo es um ihr persönliches Wohnen geht und wie teuer und wie scheiße das ist und wie schwierig es ist, an eine Wohnung zu kommen.
Ja.
Julia Wards. Genau, das ist gut jetzt abzuholen, meine kleine Notiz. Fotografisch, ne? Also es sind irgendwie historische Vorlagen. Und sie hat sich garantiert auch, ich habe mit ihr gesprochen, ich habe sie das bestimmt gefragt, aber ich weiß es nicht mehr, selber Fotos gemacht als Vorlage zum dann Zeichnen. Ne? Und wie findest du, hat sie die Typografie darauf behandelt?
Auf den Gebäuden.
Auf den Gebäuden, genau. Ja,
also die Billboards und bei den Kinos gibt es das genau, ja auch ganz toll, genau, und die ja. Ladenschilder und so.
Weil die haben, das ist mein Pet Peeve, wenn Leute Illustrationen machen, die nicht viel Illustrationen machen, die dann ein Haus zeichnen mit einem Schild und dann malen die einfach in ihrer Handschrift dann schreiben, statt die Buchstaben zu malen. Mhm. Und hier ist das irgendwo dazwischen. Man merkt, dass das ihre Handschrift ist, aber es ist trotzdem dann doch halt fotografisch oder fotozeichnerisch.
Also ich fand lustig, wenn es irgendwas Bronziges, Angesifftes war, dass immer das gleiche Tag da drauf ist. Außer ein Tag, Trump sucks. Das fand ich sehr schön, aber das war eigentlich so, das. Ich hatte so, ich muss gestehen, ich habe so ein bisschen Easter Eggs
vermisst.
Ja, schon. Also das, ich habe immer gedacht, so, wenn du so eine Häuserfront hast, dass da nicht mal irgendwie so ein grumpy Opa aus dem Fenster rausguckt oder irgendeine Katze auf dem Dach rumläuft oder so. Also irgendwie haben wir so, oder man irgendwie einen Mord sieht durch ein Fenster oder so irgendwas.
Auch in so einer Architekturfotografie-Tradition sind auch keine Menschen drauf, ne? Die sind sehr leblos.
Ja. Und das hatte ich irgendwie, vor allen Dingen, wenn man so Fassaden und Läden und eben auch in Wohnhäuser von außen, da habe ich so vermisst, dass da so kleine oder jemand keine Hanf auf dem Balkon anbaut oder irgendwie so eine kleinen.
Ja, so. Dann hätte das noch viel länger gedauert, das Buch zu lesen. Ja,
aber ich glaube, das ist mir deswegen so aufgefallen, weil ich gerade diese textlosen Seiten mit diesen wahnsinnig schönen Zeichnungen so schön fand. Ja. Aber ich habe sozusagen das erste Level, was du siehst, das bleibt es leider auch. Also da kommt kein zweiter Layer so, eben was man auf den zweiten Blick erst sieht. Es gibt den zweiten Blick nicht. Mm.
Ja, für mich ist eben der zweite Layer das komisch-fotografische daran, ne? Wo mein Herz höher schlägt. Ja. Vielleicht ist aber auch, also denn, ne, der Humor spaltet sich dann auch in diese Geschichten, die teilweise auch sehr humorig sind und vollgestopft.
Ja.
Also sie hatte zeitlang auch einen Stil in den Büchern, wo du merkst richtig, oh, ich muss alles vollstopfen mit Jokes.
Mhm.
Ja, und dann sind da sehr, sehr viele große Sprechblasen, wo sie sich selber auch die besten Jokes in den Mund legt. Also es ist so ein bisschen wie aufgezeichnetes Stand-up dann.
Ja.
Wo ich auch so nicht ganz klarkomme, also lieber, dass das halt einen natürlichen Konversationsflow hat. Ne?
Also zum Beispiel ein Ding, aber es sind manchmal auch so Witze, wo ich dachte, ja, war klar, wo es in das Microhousing gab. Und dann ging es darum, dass zu der Zeit diese Einbauschränke mit integriertem, runterklappbarem Bett so durch die Decke gegangen sind. Und da ist ein Bild von einem Pärchen, was in so einem Bett liegt und dann sagt, ja, aber dieses Microhousing ist doch einfach wunderbar. Ich kann hier Frühstück machen. Man sieht, wie die Frau das Toastbrot, sagt sie, ich kann nicht nur das Frühstück essen im Bett, ich kann es auch machen im Bett. Und er so, yeah, and I'm in the bathroom right now. Und so, und das war halt irgendwie, so man denkt, ja, sowas habe ich mir gedacht.
Ja, ja, sie lässt keine Pointe aus. Ja.
Im Bett liegen, I'm in the bathroom right now. Ja, also das, aber natürlich zeigt das auch nochmal so schön pointiert und persifliert, wie absurd es ist, so ein Microhousing als irgendwie richtig geframed, als was Geiles darzustellen, weil so weit entfernt leider von diesem Überziehung ist es ja dann gar nicht.
Ja, ich glaube, sie ist auch einfach nicht jetzt die härteste Satiristin, so, ne? Sondern eher halt in ihren anderen Büchern halt dark und ehrlich und so.
Ja.
Und nicht jetzt die am besten konstruierteste Kritik an sozialen Missständen.
Also ein Satz, der auch sich bei diesem Micro, da habe ich mich am meisten aufgehalten, glaube ich, anscheinend, bei dem Microhousing, war, das betraf dann die Real Estate Branche. Turning shitty situation into lifestyle is the easiest way to trick people to pay more for less.
Ja.
Und das ist so ein Satz, den kannst du heute auf alles übertragen. Also egal, ob du wie Crypto, schieß mich tot oder irgendwie KI, wo man sagt so, wenn du es nur richtig genug framest, schmeißen die Leute Geld hinterher, obwohl es nichts ist. So.
Ja.
Das fand ich einen schönen kurz zusammengefasste Essenz.
Ja, so manchmal klappt es auch, ja.
Ja, von diesem wirklich pervertierten Wohnungsmarkt.
Ja, ich muss das von vorher noch revidieren, dass ich sagte, dass sie eben nicht auf soziale Missstände hinweist. Das macht sie schon, nur eben, es drückt sich durch ihr autobiografisches Leben aus. So, in den anderen Büchern, vor allem, wenn sie über ihre chronische Krankheit und Alkoholismus schreibt, da kommen natürlich soziale Probleme raus, aber erzählt halt in der Geschichte insgesamt.
Ja,
das
ist
insgesamt,
der Meta, ne? Viel schöner als sozusagen Show Don't Tell. Ja.
Nicht in einem Spruch das zusammenzufassen, genau, ja. Ja, gut, haben wir das aufgelöst, ja. Ich habe zwei Kritiken noch zu dem Buch gelesen, weil ich am Ende, glaube ich, auch zu nah dran. Naja, es war so dick und ich wusste nicht, was ich davon halten soll. Vor allem, weil ich geflasht halt von den Zeichnungen, aber auch ein bisschen ermüdet von den vielen, vielen Seiten.
Ja.
Und einen interessanten Kritikpunkt habe ich gelesen bei NPR, die angemerkt haben, wir haben da teilweise auch Fotografien, also nicht abgezeichnete Fotografien drin. Die waren erstens ganz schön flau, ich verstehe nicht warum. Ein bisschen Kontrast hätte denen gut getan. Mhm. Und zweitens, da geht es einmal um diese Müllinsel.
Ja.
Und NPR hat, glaube ich, zu Recht angemerkt, wieso hat sie das nicht einfach auch abgezeichnet?
Ja.
Also, es würde ja total Sinn machen, ne? Die Fotos sagen uns nicht unbedingt mehr.
Mhm. Also ich glaube, das ist so zu zeigen, dass das so absurd in echt aussieht.
Weil wenn du es zeichnest, glaubt man dass das man das, nicht.
Ja, nee, aber das ist so ein bisschen also wenn du irgendwie machst, da gibt es ja diese Müllbäume, da ist einfach an Bäumen, an Fäden und Drähten Flaschen aufgehängt.
Ja.
Und wenn du so einen Strand malst mit lauter Müll, dann denkst du, ja gut, da ist halt da mal eine Tüte und da.
Ja,
aber wenn
okay,
du dieses Foto siehst, ist es wirklich, ist es mehr Müll als Sand.
Ja, ja,
und diese
ja.
Bäume mit diesen Flaschen dran hängen da wirklich. Und dann sind es aber auch irgendwelche Krankenhausfläschchen, die für Urinspenden, aber aus den 1920ern. Ja. Das liegt dann neben irgendeiner Pepsi-Flasche. Und ich glaube, das ist dann eindrücklicher, wenn es ein Foto ist, weil so, ja, yeah, you made this up. So.
Ja.
Aber ich sehe den Punkt auch, dass man sagt, man hätte die, wie das Zeig letztes Mal gemacht hat, dass man sieht, dass es ein reales Foto ist, aber in dem Stil übernommen.
Ja,
die Option
ja.
hätte es natürlich gegeben, stimmt. Aber ich glaube, das ist so als Auflockerung vielleicht gar nicht schlecht ist. Also
ja.
mit dem fehlenden Kontrast gebe ich dir total recht. Oder der Kritik. Aber dass es gezeichnet sein muss, ich glaube, das kommt da ganz gut.
Ja, okay, akzeptiert.
Aber
und die andere Kritik, die NPR hatte, war, dass der Stil teilweise so frontal ist, dass es bei bestimmten Themen, also ein Thema sind die Holdout-Buildings.
Das wollte ich gerade.
Die kleinen Häuschen.
Davon hätte ich mir ein 300-Seiten-Buch angucken können. Die Holdouts sind das Allerschönste in diesem gesamten Buch.
Das sind kleine Gebäude, wo sich die BesitzerInnen nicht gewehrt haben und immer noch wehren, rauszugehen.
Und die Stadt mit den Neubauten, die schält sich da so drumrum. Mhm. Und dann hast du da ist dann auch das Ende nach oben nicht zu sehen, weil dann wahrscheinlich irgendwie so ein 50-Store daneben ist. Und daneben ist so ein zweistückiges kleines Stuckhäuschen und links und rechts diese riesen Skyscraper.
Das war in dem Film Up, glaube ich, auch so ein Gag, ne?
Also es ist.
Und NPR meinte, dass vor allem bei diesen Szenen nicht so die Krassheit nicht so gut rauskommt. Mhm. Also dass die als Foto oder in Real noch viel absurder aussehen, als sich jetzt hier ausdrückt.
Und das war das einzige Foto, wo ich dachte, ich weiß genau, wo das ist.
Ah.
Gegenüber der UNO, dieses Gebäude, wo die Zahlen drauf sind, wo ich dachte, das kenne ich sogar. Das, aber sonst bei 300 Seiten war das die einzige Seite. Also ich war zweimal in New York, die einzige Seite, wo ich dachte, ja, das kenne ich. Das war ein bisschen.
Stimmt, sonst, es ist. Mh. Das sind wirklich die nicht prominenten Ecken. Ja.
Ja. Und also. Ich laufe auch nicht die Prominenten, aber es ist halt groß genug, dass man
sich nicht an alles einzeln erinnert. Ja.
Aber so dieses Phänomen, wie sich auch wirklich Neubauten dann sagen, okay, wenn das jetzt hier bleibt, also nicht nur, dass links und rechts von den kleinen Gebäuden dann groß entstehen, sondern auch so Überbauten.
Ja, ja, ja.
Und also das ist schon, das ist ja genau das Gleiche, wie du sagst, mit den Seiten, wo die Fotos drin sind. Da wäre das als Kritik, ne, um zu zeigen, wie absurd das in echt ist, das wird dann eindrücklicher, weil es dann
ja
eben nicht überzogen sein ja kann, sondern die echte Absurdität.
Ich kannte die Hollywood Buildings, aber nur aus dem Comic vorher. Und ja, ich dachte, das haben sich Leute ausgedacht. Ne? Sowas passiert nicht. Und vielleicht kommen mir die deshalb auch jetzt nicht so real vor, weil ich dachte, ja klar, das ist jetzt in der Comic-Welt. Ne? Das ist,
diese
das ist
kleinen,
doch,
standhaften
hatte jetzt einfach eine Onkel Dagobert-Geschichte nachgezeichnet, wo Donald seinen, Donald sage ich schon, wie ein deutscher Donald ist, sein Haus nicht verkaufen möchte. Ja. Wie geht's dir mit der, ich habe das hier für mich beschreiben, so als, ich würde mich auch so als Stadtsnob bezeichnen. Ich mag auch durch die Stadt gehen.
Und ja,
ich mag
absolut
es professionell durch die Stadt zu gehen.
Ja.
Wenn auf dem Gehweg steht man nicht, sondern da geht man. Und wenn du stehen bleibst, dann suchst du dir eine kleine Insel, wo du dir die Schuhe bindest. Und ich glaube, Julia Watts ist auch so jemand, ne?
Ja.
Und Etikette in der U-Bahn, so, ne? U-Bahn fahren ist scheiße.
Das ist
also
auch so ein sensationelles, tolle
wir
Seite.
Wir müssen ein bisschen professioneller sein.
Ja. Ja, auch das waren so kleine Aushänge, alte Aushänge, wie man sich bitte miteinander verhalten soll.
Zeitungsannoncen.
So Zeitungsannoncen,
auch, ne?
Eben, dass man nicht so manspreaden soll oder irgendwie die Stangen, wo man sich festhält, so ja verbauen oder die Türen verbauen und so, was heute nur noch sehr minimalistische Icons, hier, Piktogramme sind, sondern das waren immer so schön illustrierte Zeichnungen. Und dann kommt auch dann folgend eine Seite von Momenten, wo Menschen in der U-Bahn die persönliche Schutz, Area, die man so um sich rum hat, ab wann man es komisch findet, wenn das fremde Leute durchdringen. Ja. Und diese Momente.
Dein Personal Space.
Space. Und das sind wirklich alle Momente, die so, ja, oh Gott.
Ja, auch super gut beobachtet, dass es das, was wir jetzt Personal Space und Manspreading nennen, auch schon seit Beginn der U-Bahn erfunden wurde und anscheinend niemals funktioniert hat, das durchzuboxen.
Ja, ja, in Tokio gibt es auch wunderschön, es ist auch immer mit Tieren gemacht, um da niemanden zu offenden. Und das ist es auch immer, also auch mit so mit
außer
so
die Furries.
Außer die Furries, stimmt. Ja, aber das ist so eine Wildschweinmutter mit ihren Frischlingen, die nur aufs Handy guckt und alle Leute umrempelt und die Kinder, die schämen, haben so Schweißtropfen, die schämen sich so für ihre Mutter, die da so durchrampelt. Also das kommt schon gut.
Also du bist dann auch auf Julia Watts Seite und identifizierst dich mit ihrer Grumpiness, oder
ja,
ist es
absolut
eher so?
Nee, also ich finde, öffentlicher Nahverkehr ist sowas Tolles und ich finde auch viele Menschen, also auch wenn man ein bisschen soziophob ist oder nicht gerne mit fremden Leuten interagiert, dass trotzdem fremde Menschen zu erleben und miteinander irgendwie für eine 5 Minuten, 10 Minuten irgendwie für eine Fahrt miteinander zu leben und Teil vom Leben von dem Gegenüber zu sein, finde ich so, dass man sich Blicke zuwerfen kann, dass man jemanden beobachten kann, finde ich eine total schöne Sache, die natürlich immer weniger wird, wenn alle auf ihr, es kommt schon wieder, alle gucken auf ihr Handy, aber es ist ja eigentlich so, dass die zwischenmenschlichen Momente mit Fremden einfach, wo man irgendwie, wir machen jetzt gerade was miteinander, wir kennen uns nicht, aber wir irgendwie überschneiden sich unsere Leben gerade, ist eigentlich was, irgendwas Cooles.
Eigentlich ist das total cool. Und das bringt mich auch zurück zu zur letzten Folge, wo es um das Gehen in der Stadt ging, ne? als Sprechakt oder als Akt der Rebellion und so.
Ja.
It's nice.
Yeah, it's nice.
It's nice to walk the city and to draw it.
Yes, aber es sind auch so viele durch die Läden und Assoziationen, die kleinen Geschichten, waren auch so viele so Lernmomente. So einer zum Beispiel mit den Teddy, stimmt das? Ist das, oder steht da hinten auch drin, dass die Teddybären für die Teddy Roosevelt?
Ja, ja.
Das wusste ich nicht. Fand ich eine schöne Anekdote.
Wir lernen so viel in diesem Podcast, ne? Die eine Geschichte mit dem Mond und jetzt das.
Ja, mit dem Mond, da gehen ja die Menschen auseinander, aber ich finde die Geschichte schön. Aber das, weil sich Teddy Roosevelt dafür ausgesprochen hatte, dass irgendein verletzter Schwarzbär nicht erschossen werden sollte, hat ein Süßigkeiten-Shop-Owner-Pärchen ihm zum Dank oder weil sie das so toll finden, dass der sich so für den Bär einsetzt, ihm Teddys Bär kreiert und genäht. Und es wurde so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass der eigentlich alles erschossen hat, was nicht nied- und nagelfest ist und irgendwelche Hörner und Stoßzähne hat. Aber das musste man dann sagen, ja, der hat diesen Bär gerettet.
Teddy.
Teddys Bär.
Ein Naturfreund.
Ja, ein richtiger Naturfreund. Sein ganzes Wohnzimmer ist voll mit Natur. Ja. Oder auch die Geschichte mit dem Trinkwasser. Fand ich auch sehr
interessant. Dass da kleine Tierchen drin
wohnen. Genau, dass diese kleinen Shrimps, die durchsichtig sind, die man unter Mikroskop sehen kann und es dann in der jüdischen Community die Frage gibt, das ist nicht koscher, wenn da Tiere drin sind und was dann diese Filteranlagen und auch so Galonenwasser so durch die Decke hat gehen lassen, weil auf einmal eine gesamte Bevölkerungsgruppe nicht mehr Leitungswasser trinken konnte. Und bis dann irgendwann ein Rabbi gesagt hat so, nee, die gelten nicht, komm. Es ist einfach, es ist okay. Und das ist, und weil die eigentlich auch, wenn diese kleinen Korypoden im Trinkwasser vorkommen, ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass es ein sehr gutes Wasser ist.
Ja. Ich kannte die Story schon, als ich angefangen habe, vegan zu sein. Mhm. Weil dann liest du alles, ne? Und dann gab's. Ist das halt ein Punkt, über den du nachdenken musst, ne? Ja. Also eher aus der Ecke. Was wird an Tieren getestet?
Ja.
Und Leitungswasser wird eben auch an Tieren getestet. Ne? Und die sind dann teilweise immer noch dran.
Aber ich fand die Geschichte, da sagte sie dann, um ein bisschen das dass es nicht so Pantoffeltierchen sind, sondern wirklich so schrimpig aussehen. Ja. Das sind so kleine Schwestern von so Hummern. Und dann gibt es ein Panel, wo man so einen Hummer sieht, der so total so, was? Also, as if, ist gar nicht so. Und dieser kleine Trinkwasserschwimm. Und die himmelt dann diesen Hummer so an. Es ist so großartig.
Jetzt gefällt dir die Humorigkeit von Julia Watts. Ja,
weil
ne?
Das ist wirklich, wie dieser Hummer so, nein, nicht wirklich. Also, dieses kleine Trinkwasserviech sich freut, irgendwie familiär verbunden zu sein mit diesem Delikatess-Tier. Der Humor funktioniert für mich zu 90%.
Ja, würde ich auch sagen. Ja. Mhm. Es gibt in einer anderen Rezension der New York Times habe ich einen schönen Vergleich zu Colson Whitehead gelesen, beziehungsweise ein Zitat. Ich habe auch gerade angefangen, ein Buch von ihm zu lesen, bin aber da nicht so weit gekommen. You are a New Yorker when what was there before is more real and solid than what is there now.
Mhm.
Und da hätte ich gesagt, so Moment, New Yorker? Ich dachte, das ist einfach nur so ein alte Menschen-Ding, weil je älter ich werde oder je länger ich an einem Ort mal wohne, desto mehr habe ich diesen Moment und da beobachte ich mich gerade live dabei, wenn ich spazieren gehe, vor allem zu zweit. Und dann so, weißt du, da war noch gerade eben noch ein Indie-Buchladen, hier gerade auf der Hauptstraße, hat einen sehr schöner zugemacht und jetzt ist da.
Oh, die Geschichte.
WeWork oder sowas, ne?
Die Geschichte mit den Pizzaläden finde ich auch sehr schön.
So. Ray's Pizza. Das ist 27 Ray's Original in Klammern 1.
First Shop.
Final.
Ja. Und ist dann so, man weiß nicht mehr wirklich, es ist nicht mehr wirklich Franchise, weil das ist so undurchsichtig, das haben die an die verkauft und dann die an die. Das ist eigentlich so, letztlich kannst du es einfach dran schreiben. Es kann keiner mehr nachvollziehen, ob du Teil der Kette bist.
Aber läufst du auch durch die Stadt und denkst dir, früher hier, damals.
Also eigentlich, ja, um die Ecke bei mir gibt es so eine Hauptschlagaderstraße, wo ich das Gefühl habe, also oder wo mich vor allen Dingen der Leerstand so wahnsinnig traurig macht. Also nicht, da war früher was Cooleres drin, sondern einfach so, da ist nichts mehr drin. Und das ist eigentlich eine Straße, die gut liegt, die super frequentiert ist.
Ja.
Und dann finde ich manchmal so blöde Hipster-Cafés.
Besser als nichts, ne?
Ja, aber das hat dann auch Gentrifizierung, my ass. Natürlich den Vorteil, wenn so ein Laden sich dahinter, dann dass viele Sachen mitziehen, dass dann wieder was drin ist. Also ich finde es immer erschreckend, dass Leerstand wie sich für Hauseigentümer manchmal mehr lohnt, als da irgendjemand drin zu haben, dann steht es jahrzehntelang leer und denkst, warum?
Ja, das hat mich, als ich in Halle gewohnt habe, an der Saale, ziemlich auch wehgetan, das in der Innenstadt an der prominentesten Straße oder so in der zweitprominentesten ja. auch sehr viel Leerstand war.
Also und, oder Matratzen-Concord. Und das ist natürlich irgendwie so Sachen, die so, die sind so tot irgendwie. Das ist nicht.
Ja, und ich.
Ich gehe heute mal wieder. Ich war gestern zwar schon, aber ich gehe heute nochmal eine Matratze shoppen. Das ist halt so.
Ich kannte auch einen, der da auch hin und wieder dann so eine temporäre Nutzung von irgendwie Abschlussmodestudierenden zugelassen hat. Mhm. Aber wieso nicht dauerhaft?
Ja. Yeah.
My boy.
Ja. Yeah.
Naja. Die Gier ist unersättlich.
Ja. Aber zum Beispiel noch, nur wollen wir nicht mal, was war denn deine Lieblings, also
Seite?
Also oder
Zeichnung?
Abschnitt, sag ich mal. Also wenn es gab ja Kategorien, die eben Apotheken und Dings, also so welche Story, sag ich mal, egal wie lang die ist, war so dein.
Also das mit der Geschichte des Müllautos fand ich ziemlich gut.
Mhm.
Aber
mit den Pferden, die selber Müll kreieren.
Richtig, Müll genau, ja. Das war gut. Ich kannte die Geschichte der Weltausstellungslampen von.
Ich hab den Rant nicht verstanden, die sind doch wunderschön.
Die sind wunderschön, genau, so Art Deco-Leuchter.
Die sind so toll.
Den kannte ich von Julia Wurtz' Blog schon, als sie das sozusagen für sich selber privat recherchiert hatte in ihrer Urban Exploration Phase.
Ja.
Und das fand ich also irgendwie halt komisch abseitig, ne?
Mhm.
Das fand ich gut. Und sonst, eigentlich haben mir wirklich die Illustrationen auch besser gefallen in dem Buch.
Ja. Yeah.
Und die illustrierten Geschichten, also, ja, habe ich mitgenommen. Okay, was gelernt. Aber sonst, also lieber gucken als lesen, glaube ich, in diesem Buch.
Ja, also ich hatte beides. Also die Holdouts, die fand ich, also wie gesagt, da hätte ich ein ganzes Buch von angucken können, weil das so, und vor allem zu wissen, dass das eben echte Vorlagen sind oder das sieht so absurd aus, so ein kleines Puphaus neben so einem riesen Skyscraper. Das fand ich am schönsten und glaube ich die Geschichte von Mary Mellon, die mit, also aufgezeichnet, so, klang jetzt so, dass sie Typhus-Überträgerin war, aber selber immun dagegen und das ist seitdem nie wieder eine Person wie notiert, die eine Immunität dagegen hatte. Und die hat leider als Köchin gearbeitet und fand Händewaschen die ganze Zeit immer. Und die hat sehr, sehr viele Menschenleben auf dem Gewissen, beziehungsweise sehr viele Erkrankungen von Menschen auf dem Gewissen, weil die das natürlich mit dem Essen wunderschön verteilt hat. Die ist auch zwischendurch mal verknackt worden und kam dann wieder raus. Und ist auch häufig umgezogen, weil sie irgendwie hinter der her waren. Und dann haben sie die nochmal verknackt, als sie in einem Krankenhaus in der Küche gearbeitet hat, wo sie eine riesen, so Superspreader-Aktion da mit Typhus hingelegt hat. Und
Typhoid Mary, ne?
Ja, genau. Also das fand ich irgendwie so, dass sie etwas, sie merkt es nicht und sie ist auch irgendwie so resistent für die Informationen, wasch dir die Hände und huste vielleicht nicht so in das
Was ich noch gut fand, ist.
Also die Grundrisse haben mich trotzdem wahnsinnig gemacht.
Wahnsinnig inwiefern? Zu viel?
Weil sie so, also ich bin, sag ich jetzt mal so, manieriert, Kind von zwei Architekten. das triggert mich so much. So, yeah. Also bei dem einen, wo ich denke, da fehlt mindestens eine Tür.
Mhm. Ich weiß, was du meinst, ging mir auch so.
Das ist ein Raum, der ist um einen rumgebaut worden.
Ja, dachte,
Klo.
Wo sind die Klos? Wo sind die Waschbecken?
Aber da ist auch auf der einen Seite, was so eine schöne Perspektive hat, das ist nicht ein Grundriss, sondern so leicht schräg und die Wände sind so abgeschnitten, dass du ungefähr so 30 Zentimeter Wandhöhe nur hast.
Diorama-Puppenhaus.
Genau, so Diorama-Puppenhaus. Ja. Und das Badezimmer hat keine Tür. Das hat mich so ein bisschen.
Ach.
Ja.
Aber ausgehend davon, also es ging um die.
Und die dramatischen Teppiche.
Die vor allem Railroad Apartments, die so heißen, weil sie lange Schläuche sind von Zimmern.
Mhm. Wo jedes Zimmer ein Durchgangszimmer ist, ist katastrophal.
Ich habe auch mal in so einem Apartment Airbnb gemacht, als es noch nicht so böse war. Mhm. Also tatsächlich, wo auch Leute drin gewohnt haben und du hast dann einfach ein Zimmer bei denen bewohnt, ein Railroad-Zimmer. Und man musste durch alle durchgehen, das war irgendwie schon kacke. Und dann habe ich eben das Wort Tenements heute noch übersetzt. Mhm. Und dann bin ich auf die Geschichte von eben Mietskasernen gestoßen. Mhm. Und da gibt es Beispiele eben in Schottland und in New York und in Berlin. Und da habe ich was über die Geschichte von Häuserblocks und Vorderhäusern, Seitenhäusern, Höfen und dem wilhelminischen Gürtel nachgelesen. Ja. Und dass es nicht weit von wo ich gewohnt hatte, den größten zusammenhängenden Wohnblock gibt mit 30 Hinterhöfen. Und da dachte ich, verdammt, da muss ich irgendwie mal hingehen und mal gucken, wie weit man da kommt durch diese Hinterhöfe.
Heute habe ich nur bis Hof 7 geschafft.
Ja, genau. Auch das Konzept, wieso die existieren und so, das fand ich ziemlich gut. Also so das Buch hat mich motiviert, was über, Menschen zu lernen.
Ja.
Oder über Architekturgeschichte oder über Wohngeschichte.
Ja, also das regt so schön an zu kommen, wie ist es hier eigentlich. Eine schöne Seite fand ich auch, ich weiß nicht, ob es ein Gag sein soll, aber es muss einer sein und der kommt, das rechne ich hoch an, relativ weit vorne, weil das auch für mich so eine Moral von der Geschichte sein kann, ist der Apple Store.
Ja.
Und das ist einfach, das ist immer ziemlich fein gepingelt. Mein Vater hat immer gepingelt gesagt, wenn er ganz kleinteilig Fassaden gezeichnet hat. Mit Rappi und bin aufgewachsen mit. Immer Rappis, die in...
Heißt Rappi, Rapidograph.
Sind genau so diese sehr, sehr, sehr 0,000 Millimeter Feinlein, also wo du auch Tinte nachfüllen kannst und alles. Und dann mit Rasierklinge dann wieder Ausbesserungen du machen konntest und so und wieder glätten und dann wieder draufzeichnen und so. Und dass diese gepingelten Fassaden auf der rechten Seite war der Apple Store, was einfach nur ein Kasten mit einem Apfel drauf. Und das war so eine die war wahrscheinlich in 3 Minuten gemacht, weil da wirklich, da ist nichts, ist einfach nur
das ist das Abstrakteste Vorher-Nachher.
Ja,
ne?
Das ist super Abstraktes Vorher-Nachher. Und das hätte ich, wenn ich so richtig First-Level-Thinking gemacht hätte, ganz zum Schluss gemacht, um zu sagen, die Charakteristik und die Edginess, die eine Stadt hatte, was sie verliert, wenn wirklich dieser Architekturstyle sich eben so einer ist, der so ganz plain ist. Aber das hat sie nicht gemacht. Also das kommt relativ früh schon.
Ich glaube, es ist okay. Ich glaube, man sollte es nicht vielleicht nach Dramatik sortieren.
Ja.
Nee, gar nicht.
Ja.
Ja, aber es ist, da funktioniert der Effekt auch gut, weil ihre Zeichnungen sind eigentlich auch kaum schraffiert oder also die sind so auf eine Weise clean, obwohl sie auch schon irgendwie nicht clean sind.
Ja.
toll, super Beschreibung. Also die Flächen sind oft leer.
Ja, genau. Na?
Also die Linie ist, entweder ist es eine Linie oder es ist eine voll schwarze Fläche.
Ja, genau.
Es gibt wenig dazwischen.
Ja.
Und dann drückt sich halt so ein Apple Store ganz seltsam aus. Ne? Ja, der sieht dann auch eigentlich total abstrakt, wie Papierweiß. Ja. Ja. Windtupper, ja.
Ja. Ich habe das Gebäude mal eingetuppert. So sieht das, sieht weird aus.
Ja, stimmt.
Ja. Aber ich finde Sichtbeton und extrem cleane Fassaden finde ich großartig. Ich will jetzt nicht verstanden werden zwischen. Es gibt auch so Leute, wenn das so ein total stylisch minimalistischer Bau ist, wo dann Leute, das sieht aus wie ein Schuhkarton. Zu diesen Leuten gehöre ich nicht. Ich bin ein großer Schuhkarton Fan.
Schuhkarton sind manchmal gut.
Total. Aber so wenn dann Sachen wie zum Beispiel mit dem Humboldt-Forum, das ist halt so, du kannst halt historisch ist halt dead, wenn dann die Abrissbirne kommst und dann macht man dann wieder so ein Zuckermeister-Handwerks, so ein komisches, wie heißt es, so ein Pralinenhaus dahin, das ist einfach kitschig as fuck.
Ich glaube, Nostalgie ist eher ein gutes Stichwort. Weil man könnte sagen, das ist ja auch auf eine stumpfe Weise nostalgisch, ne?
Ja.
Da kommt die aus San Francisco, hat halt irgendwo Kunst studiert vielleicht auch, ich weiß es nicht mehr, ob sie und was sie studiert hat. Ich glaube nicht viel. Und guckt da halt mit so einem, ach ja, Künstlerin-Blick, ne?
Mhm.
Vielleicht leicht privilegiert auf eine Stadt und denkt sich so, ja, früher war schon schicker alles, ne? Und
ja, aber es ist trotzdem so ein
blöde
bisschen
Kapitalismus, ja. Und so, ne?
Nee, aber trotzdem ist es, weil die alle so clean gezeichnet sind, finde ich, hat das was sehr Analytisches und fast Neutrales.
Ja, ja.
Also, weil du kannst, wird dir von ihr, finde ich, nicht vorgegeben, ob du die linke oder die rechte Seite schöner zu finden hast. Also das, finde ich, ist relativ, die Meinung geht wahrscheinlich nicht viel auseinander, aber das ist nicht biased, finde ich.
Das stimmt, ja. Also vielleicht braucht man auch nicht 600 Zigarrengeschäfte, ne?
Ja, nee.
Also so, das ist echt, was sich durchzieht durch die Früher-Bilder, ne?
Ja.
So viel Zigarrengeschäfte.
Ja. Jetzt sind das alles Vape-Geschäfte. Stimmt. Das ist auch nicht geiler.
Gut. Ich glaube, wir haben alles, oder?
Ja.
Fandst du es gut, eigentlich?
Ja,
am
also
Ende?
Ich glaube, das ist das, was wir am Anfang schon gesagt hätten. Das
bisschen mehr
liegen
Zeit
zu haben und immer mal wieder so einen Schwank, so zum Frühstück, so zum Müsli, so mal so drei so Abschnitte. Dafür ist es perfekt, weil es wirklich, es sind schöne Geschichten, schöner Humor, manche so, I'm on the toilet right now, solche, ne, dann nicht so, aber es ist meistens sehr, sehr pointiert, sehr schön. Das aber als am Stück, ich habe das, glaube ich, in 3 Zügen gelesen.
Ich auch.
Also so in 100 Seiten packen. Da funktioniert es, finde ich, nicht. Also man muss das so wirklich als Coffee-Table, aber dann auch wirklich schwören, aufmachen.
Ja.
Aufmachen und reingucken, weil es ist wunderschön.
Ja, genau. Und es ist so eine Leistung.
Ja.
Es ist so ein Leistungsbuch.
Ja, aber es ist so zwischen schöne Schwanker über die Geschichte, schöne, auch eben viele Erfindungen, die nimmst du ja immer einfach als gegeben, und dann irgendwie so aus welchen meistens ja Missgeschicken irgendwelche Erfindungen entstanden sind. Da ist so, das ist nicht, finde ich nicht so, ich weiß was, so ein Buch, sondern so, weil das ist jetzt war jetzt ein alter Barbershop, ach apropos, und dann kommt so eine Geschichte. Also das ist so ein folgerichtig sehr leichtes, also humoristisch, informativ, sehr liebevoll gezeichnet.
Ja.
Für mich zu wenig Easter Eggs. Aber es ist ein Coffee-Table-Book, was aufgeschlagen werden muss.
Ich bin super gespannt auf das neue Buch auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt auf nochmal das Alkoholbuch nochmal zu lesen. Vielleicht auch in diesem Podcast.
Ja.
Ja, ich schließe mich dem an. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.